Das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich hier im Studio Götz Adriani. Er hat die Ausstellung 1514 Macht, Gewalt, Freiheit kuratiert. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
1514 Macht, Gewalt, Freiheit. Der Vertrag zu Tübingen in Zeiten des Umbruchs. Was macht diesen Vertrag so einzigartig?
Also ich darf vorausschicken, dass ich die Ausstellung zusammen mit Herrn Andreas Schmauder gemacht habe. Also er ist der Landeshistoriker, ich war der Kunsthistoriker in diesem kleinen Team. Was macht ihn so einzigartig? Das ist schwer zu sagen. Vielleicht ist das wichtigste Alleinstellungsmerkmal, dass dieser Vertrag der erste Verfassungsvertrag unseres Landes war und fast 300 Jahre Gültigkeit hatte. Bis 1805, erst 1805 wurde er abgeschafft durch König Ludwig, der eine neue Verfassung dann eingeführt hat. Aber immerhin fast 300 Jahre musste sich jeder württembergische Herzog bei Regierungsantritt an diesen Vertrag halten, indem er ihn beschwor. Also er war schon eine offizielle Verfassung. Und im europäischen Kontext kann man durchaus sagen, dass nach der Magna Carta 1215, als in England die Adeligen und die Geistlichen gewisse Rechte vom König zugestanden bekamen, dass der erste Vertrag war, der den Bürgern, nicht dem gemeinen Mann, dem Bauern, den Handwerkern, sondern den Bürgern gewisse Rechte zugestand. Aber wir werden sicher noch drauf kommen, was der Haken dabei war.
Genau, aber was genau stand drin? Welche Rechte gab es?
Also zunächst einmal wurde der Vertrag abgeschlossen zwischen dem Herzog Ulrich von Württemberg und den Landständen. Die Landstände waren die Vertreter der Amtsstädte im Herzogtum. Und der Vertrag wurde auf Druck des Kaisers, Kaiser Maximilians I., der Lehensherr des Landes war, abgeschlossen, denn das Land war hoch verschuldet. Es stand kurz vor dem Bankrott. Nicht nur, weil die Lebensführung von Herzog Ulrich sehr, sehr üppig und aufwendig war, sondern weil auch seine Vorgänger schon hohe Schulden gemacht haben. Und diese Schulden beliefen sich 1514 auf 920.000 Gulden. Für uns heute eine überschaubare Summe, aber damals war es ein enormer Betrag, der an die Milliardengrenzen gegangen ist. Und diese Schulden mussten auf Druck des Kaisers abgebaut werden. Und das Erste, was der Herzog machte, war, dass er die Steuern, wie das heute noch üblich ist, man erhöhte die Steuern, um diese Schulden abzubauen. Und da entstand dann einer der ersten revolutionären Bewegungen, nämlich im Remstal, der sogenannte Arme Konrad, ein Bauernaufstand, der sich gegen diese Steuererhöhung wehrte und wirklich eine erste große bäuerliche revolutionäre Bewegung war. Eine Bewegung des gemeinen Mannes, und der Herzog musste dann einen Rückzieher machen. Er schlug diese Aufstände nieder. Aber er hat dann einen anderen Weg gefunden, um diese Schuldenlast zumindest zu reduzieren, indem er die bürgerlichen Vertreter der Amtsstädte, die reichen Bürger aus Tübingen, Urach und so weiter, animiert hat sozusagen, diese Schuldenlast in den nächsten Jahrzehnten abzubauen. Und dafür hat er ihnen gewisse Rechte zugestanden. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass zum ersten Mal eben in Mitteleuropa Rechte auf die Beteiligung des Bürgers an der Regierung festgeschrieben wurden. Und zwar bei der Steuererhebung konnten diese bürgerlichen Vertreter mitsprechen. Bei der Kriegsführung konnten sie mitsprechen. Sie bekamen, oder alle Bürger des Landes bekamen den sogenannten freien Zug zugestanden. Auch das ist für uns heute schwer nachzuvollziehen, dass ein Bürger in einem Land oder auch jeder Bürger, jeder Untertan nicht frei reisen konnte. Er musste sich also immer zunächst die Genehmigung des Herrschers einholen, um reisen zu können. Das wurde abgeschafft. Er hatte also Freizügigkeit, einen freien Zug. Er konnte reisen, wohin er wollte. Und wenn man natürlich genau bedenkt, ist diese Freizügigkeit in Deutschland erst 1989 eingeführt worden, indem die DDR eben den freien Zug auch genehmigt oder Ostdeutschland den freien Zug auch für sich in Anspruch nehmen konnte. Das war also ganz wichtig. Und auch das Recht auf eine Gerichtsbarkeit. Das heißt, jeder Bürger hatte das Recht, vor einem Gericht seinen Prozess zu bekommen. Also das sind gravierende Dinge, die damals für die Bürgerschaft eingerichtet wurden oder auch für alle Untertanen. Und das macht den Vertrag natürlich sehr wichtig. Allerdings muss man einschränkend sagen, der Herzog selbst, obwohl er den Vertrag unterschrieben hat, hat ihn nie selbst eingehalten. Erst die Nachfolgeregierungen haben den Vertrag dann in voller mit allen Rechten und Pflichten eingehalten.
In welcher Form konnten sich dann da die Landstände waren es, ja, also die...
Die sogenannte Landschaft.
Landschaft,
hieß
ja.
Es, ja.
Bei der Steuererhebung beteiligen, konnten die sagen, wir wollen jetzt Steuer auf das und das oder auf Getreide wird, geht es jetzt nochmal hoch?
Also es gab die sogenannten Landtage und bei diesen Landtagen wurden die Bürger dann eingeladen, die Vertreter der Amtsstädte oder gebeten und die konnten da durchaus ihre Meinung sagen. Auffallenderweise spielt der Adel keine Rolle mehr. Weder die Geistlichkeit noch der Adel spielt in Württemberg da eine Rolle, sondern es waren wirklich nur die Bürger, die diese Landstände und diese Landschaft, wie es heißt, bildeten und die Mitspracherechte hatten. Der Adel hat sich vornehm zurückgehalten, weil er Angst hatte, er müsste sich dann an dieser Schuldenrückbezahlung beteiligen. Und deshalb war der Adel bis ins 19. Jahrhundert an dem sogenannten Parlament, an den Landtagen nicht mehr beteiligt.
Die haben sich da einmal...
Einmal heraus verabschiedet und dabei blieb es dann bis 1805.
Und das Parlament, da haben die sich getroffen und diskutiert und...
Also der Herzog hatte das Recht, diese Landtage einzurufen. Er tat es oft jahrzehntelang nicht, sodass also die Bürger gar keine Gelegenheit hatten, ihre Wünsche vorzubringen. Aber offiziell hätte er die Landtage regelmäßig einberufen müssen, um den Bürgern die Gelegenheit zu geben, sich zu äußern.
Und was genau waren das für Bürgervertreter der Reichsstädte? Was waren das? Nee,
also nicht Reichsstädte. Reichsstädte ist ja.
Die waren raus.
Die waren aus, weil die direkt dem Kaiser unterstanden. Also das waren letzten Endes die Gegner. Herzog Ulrich zeichnete sich vor allem durch eine absolute Gegnerschaft gegen die Habsburger aus, gegen die Kaiserherrschaft, die Zentralgewalt im Reich. Und er wollte frei sein, er wollte unabhängig sein und hat deshalb in diesen sauren Apfel in Gottes Namen gebissen, dass er den Vertrag unterschrieben hat, der dann auch vom Kaiser bestätigt wurde. Aber wie gesagt, er hat ihn nie eingehalten und hat diese Landtage auch nur sehr sporadisch eingeführt und sie sind dann meistens auch ergebnislos verlaufen.
Aber das waren Leute, die waren wohlhabend, die hatten Geld, die haben
das
dann
waren,
im Gegenzug
waren
die Schulden
gewonnen.
Das
waren also keine Patrizier im Sinne der Reichsstädte. Etwa im Sinne von Ravensburg oder Ulm, keine reichen Bürger, sondern das waren die reicher gewordenen Kleinbürger von kleineren Städten, den Amtsstädten.
Die haben die, wenn der Herzog Ulrich seinen Teil nicht erfüllt hat, haben die Vertreter der Landschaften ihren Teil erfüllt am Vertrag, quasi die Schulden übernommen, die haben bezahlt?
Das haben sie relativ konsequent gemacht und mit der Zeit sind auch die Schulden dann abgebaut worden, allerdings dann wieder durch neue. Also der Vertrag ist das eine, die Umsetzung des Vertrags ist was anderes gewesen.
Also der war sein Papier nicht wert?
In vielen Punkten nicht so wert, wie wir das heute gerne sehen würden.
Aber es ist nun mal eine ganz spezielle Zeit, kann man sich ja heute fast nicht mehr auch vorstellen. Man hat es nicht so parat, was 1514 in Tübingen passiert ist. Das ist ja auch ein wichtiger Teil der Ausstellung.
Also Tübingen war neben Stuttgart die zweite Residenzstadt. Also der Herzog hat häufig im Schloss gewohnt und regiert von dort aus. Tübingen war natürlich eine kleine Stadt, aber die Bürger etwa, die Bürgerschaft stand absolut zu dem Vertrag und hat soweit möglich eben das ihre dazu beigetragen, den Vertrag zu erfüllen. Der Herzog hat seinen Lebensstil weitergeführt, er hat Kriege geführt, die sehr teuer waren, er hat eine aufwendige Hofhaltung in Stuttgart betrieben, er hat große Jagdveranstaltungen gemacht, das waren alles Dinge, die natürlich auch den gemeinen Mann, den Bauern vor allem, gestört haben, dass das Jagdrecht allein beim Herzog war. Auch das ist im Vertrag festgelegt worden, dass zum Beispiel die Wildschweinjagd nicht mehr allein vom Herzog, sondern auch von den Bürgern, von den Bauern durchgeführt werden konnte, dass die Felder nicht zerstört werden. Also solche Details wurden dann in einem Nebenvertrag, der gleichzeitig entstanden ist, auch festgelegt. dass gewisse Rechte an die Bauern gingen, die ganz praktischer Natur waren, wie eben das Jagdrecht oder das Fischereirecht.
Aber im Großen und Ganzen hat sich nicht so viel geändert. Es stand was drin, aber der hat seinen Lebensstil weiter
absolut und hat geführt. Weiter Schulden gemacht. Er war ein ziemlicher typischer Renaissance-Fürst, der seine Macht ausgenutzt hat. Aber als er zum Beispiel dann die Reichsstadt 1515, die Reichsstadt Reutlingen angegriffen hat, das hat dann selbst den Kaiser dazu gebracht, ihn in Reichsacht zu legen. Weil eben die Reichsstädte direkt reichsunmittelbar waren und direkt dem Kaiser unterstanden. Und es war ein Sakrileg, dass ein Landesfürst eine kaiserliche Stadt angreift. Und er wurde also dann besiegt durch den damals bekanntesten Heerführer namens Frundsberg, Georg von Frundsberg, nachdem hier in Tübingen noch die Frundsbergstraße heißt. Und Frundsberg hat ihn dann hier belagert und hat ihn vertrieben. Er musste also fliehen, musste das Schloss verlassen und hat seine zwei Kinder Christoph und Anna, den späteren Herzog Christoph, im Schloss zurücklassen müssen. Also in der Gewalt sozusagen des kaiserlichen frundsbergischen Heeres. Und wir haben eine sehr schöne Zeichnung auch in der Ausstellung von Dürer, eine großformatige Dürer-Zeichnung aus dem Kupferstichkabinett in Berlin, wo dargestellt ist, wie Dürer auf dem Weg von Zürich nach Nürnberg in Markgröningen Station macht und dort beobachtet, wie Frundsberg die Feste Hohenasperg belagert. Und man sieht also auf der Zeichnung unten das Heer von Frundsberg und oben die Feste wird von den herzoglichen Truppen verteidigt, aber nur sehr kurz und dann erobert. Also das war dann letzten Endes das, was den Kaiser dazu gebracht hat, gegen ihn die Reichsacht zu verhängen, zumal er auch 1515, was für uns heute sehr kriminell klingt, aber damals nicht so kriminell war, wie es klingt, er hat seinen Stallmeister höchstpersönlich umgebracht wegen einer Liebesaffäre. Und das hat dann tatsächlich Deutschland sehr gegen ihn aufgebracht, denn dieser Stallmeister Hans von Hutten war der Vetter von Ulrich von Hutten. Und Ulrich von Hutten war einer der Reichsritter, der vor allem durch seine Publikationen bekannt wurde. Und er hat dann wirklich eine Kampagne gegen den Herzog Ulrich geritten als Mörder seines Vetters. Und das kam natürlich dem Kaiser zu Ohren und damit war es erledigt, dass dieser Herzog musste dann fliehen und er flog nach Mömpelgard. Mömpelgard war linksrheinisch, eine kleine Grafschaft, die kurz vor der burgundischen Pforte lag, im heutigen Frankreich, im damaligen Burgund und seit dem 15. Jahrhundert zu Württemberg gehörte. Und dort hat sich dann der Herzog, der vertriebene Herzog, niedergelassen. Und die Habsburger, also jetzt nicht mehr Kaiser Maximilian, sondern 1519 schon sein Nachfolger Karl V., sein Enkel, haben dann das württembergische Herzogtum an sich gebracht, als eigenes Lehen, weil es herzogslos war und der Kaiser als oberster Lehensherr konnte das machen und er hat dann sich zum Herzog von Württemberg gemacht, also der Karl V. und sein Bruder Ferdinand, der Erzherzog Ferdinand, waren dann offiziell Herzöge von Württemberg und sie waren die Ersten, die diesen Vertrag voll und ganz eingehalten haben und sogar erweitert haben für die Rechte der Bürger.
Was hat es dann alles noch für weitere Veränderungen dann mit sich gebracht, quasi diese globalen oder geopolitischen Veränderungen dann, Herzog Ulrich?
Also für das Habsburgerreich, die Habsburger waren ja schwäbische Grafen ursprünglich. Sie kamen aus dem Südteil des alten Herzogtums Schwaben, das unter den Staufern ein sehr großes Herzogtum war. Und für sie war immer wichtig, auch als sie sich später nach Österreich orientiert haben, auf nicht ganz legale Weise haben sie sich dieses Ostreich als Lehen unter den Nagel gerissen, als sie Könige des Reichs wurden. Aber selbst da, als sie dann im Osten sich etabliert haben, in Österreich, Ungarn, Böhmen und so weiter, war das Herzogtum Schwaben oder war die Tradition des Herzogtums Schwaben noch für sie ausschlaggebend. Und deshalb war diese Annexion des Herzogtums Württembergs ungemein wichtig als geostrategische Verbindung ihrer Ostländereien, also Ungarn, Böhmen, Österreich, Tirol und die Vorlande auf der einen Seite und Elsass, Burgund, Niederlande und Spanien auf der anderen Seite. Dazwischen lag eben dieses Herzogtum Württemberg und das haben sie so als Verbindungsglied eben sehr gut gebrauchen können, um ihre Herrschaft durchgehend durch das Reich und durch halb Europa ziehen zu können.
Haben Sie da dann jemanden installiert, der dann quasi
es wurden Statthalter installiert, aber auch Erzherzog Ferdinand, also der jüngere Bruder von Karl V., war häufiger in Tübingen, hat in Tübingen auch 2 oder 3 Mal monatelang gelebt. Im Schloss. Während Karl V. nur 3 Mal in Tübingen war, 3 Mal in Württemberg war er, zwar 2 Mal in Bebenhausen und 1 Mal in Stuttgart. Und zwar auf der Durchreise, in Bebenhausen war er auf der Durchreise von Ulm, von Wien über Ulm nach Köln zur Krönung seines Bruders Ferdinand als König der Deutschen. Und da waren beide, also sowohl Ferdinand als auch Karl V. in Bebenhausen 2 Tage lang. Sonst hat er sich nicht um sein Herzogtum gekümmert, aber Ferdinand war relativ häufig da und hat so nach dem Rechten gesehen, aber offiziell wurden Statthalter eingesetzt.
Der Vertrag zu Tübingen in Zeiten des Umbruchs 1514, das steht alles in dem Kontext, was da sonst noch so in der Welt auch los war.
Genau, also das ist so ein Satz, sozusagen, wir stellen uns die Frage, wie kann man einen Vertrag, der ein relativ trockenes Dokument ist, kunsthistorisch auch aufbereiten. Und da stellte sich zunächst die Frage, wir machen ein Eingangskapitel, was war damals um 1514 alles los? Und es beginnt etwa mit einer Landkarte von 1507, die ein badischer Kartograf namens Waldseemüller in Holz gestochen hat. Eine kleine Landkarte, so groß, die in einer relativ hohen Auflage als Holzschnitt erschienen ist. Eine sogenannte Segmentkarte, das sind so Segmente des Erdapfels und die musste man ausschneiden und auf eine Kugel kleben und hatte sozusagen dann einen Globus. Und diese Segmentkarte zeigt also zum ersten Mal den Kontinent Amerika und zwar vor allem Südamerika und so in einem kleinen Wurmsatz auch Nordamerika. Und dieser Waldseemüller, dieser Stecher oder dieser Holzschneider wusste nicht genau, wer Amerika entdeckt hat. Und er dachte, Amerigo Vespucci hätte Amerika entdeckt und deshalb hat er diesem Kontinent, der noch namenlos war, diesen Namen Amerika gegeben, zu Ehren von Amerigo Vespucci, diesem Florentiner Seefahrer. Und seitdem heißt es Amerika. Also ein badischer Holzschneider, ein Kartograf, hat den Namen Amerika 1507 aus der Taufe gehoben und seitdem heißt es so.
Sonst müsste es ja Kolumbus
irgendwas Columbia heißen. Genau. Das ist zum Beispiel damals entstanden. Dann hat Kopernikus 1514 damit begonnen, das Weltbild total zu verändern. Den Himmel, die Planetenbahnen total über den Haufen zu werfen. Unsere Ansicht der Planetenbahnen. Denn bislang war die Erde der Mittelpunkt dieser Planetenbahnen und er hat eben als erster entdeckt, dass die Sonne der Mittelpunkt der Planeten ist, der Planetenbahnen ist und die Erde einer dieser Planeten ist. Also das hat auch das kirchliche Weltbild total verändert, 1514. Aber erst durch Kepler, der in Tübingen studiert hat und seine Ausbildung genossen hat, später war er am Hof Rudolfs II. In Prag, erst durch Kepler wurde diese neue Sicht auf die Himmelskörper populär und er hat dann auch die Astronomie zur Wissenschaft gemacht. Und merkwürdig ist gerade im Falle von Kepler, dass dieser hoch angesehene Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, der die Welt verändert hat, zusammen mit Kopernikus, dass der dafür kämpfen musste, dass seine Mutter in Walderstadt nicht als Hexe verbrannt wurde, weil sie als Hexe angeklagt war. Also da hat ihm nicht sein ganzer naturwissenschaftliche Kenntnis und seine Beziehung zum Kaiser nichts genutzt. Er musste also wirklich darum kämpfen, dass diese Mutter nicht auf den Scheiterhaufen gebracht wird. Also das sind auch Dinge, die in dieser Zeit eine große Rolle spielen. Der Hexenwahn, die Todesangst, die Hexenverfolgung, alles spielte da eine Rolle. Auf der einen Seite diese Neuentdeckung der Welt, die Neuentdeckung des Himmels, aber auf der anderen Seite eben dieser Hexenwahn, die Hexenangst. Dann die zentrale Figur der Ausstellung, aber auch der Zeit, ist Albrecht Dürer als Künstler, der wie kein anderer, sowohl südlich als auch nördlich der Alpen, die Zeit und deren Protagonisten dargestellt hat. Also die ganzen Stände wurden von Dürer dargestellt, vom Kaiser bis zum Bettler, von den Fürsten bis zu den Bauern, den Bürgern, den Patriziern und Handwerkern. Alles hat Dürer dargestellt und deshalb ist es naheliegend, dass man ihn um 1514 in das kunsthistorische Zentrum der Ausstellung stellt. Er war es auch, der zum ersten Mal den Akt nördlich der Alpen dargestellt hat. Für uns heute auch schwer nachzuvollziehen, aber vorher gab es nicht. Allerdings wagte er, Mann und Frau nackt nur darzustellen im Kontext einer Adam- und Eva-Darstellung. Also noch nicht per se als nackte Menschen. Dann hat er zusammen mit Altdorfer um 1514 auch die Landschaft entdeckt. Das ist zum ersten Mal reine Landschaftsdarstellungen gab. Auch das gab es vorher nicht, sondern die Landschaft war immer nur eine Kulisse für historische oder geistliche oder theologische Dinge, während jetzt zum ersten Mal die Landschaftssicht dargestellt wurde von den Künstlern, allen voran von Dürer und von Altdorfer. Dann 1517 war ein Höhepunkt des Ablasshandels in Deutschland. Ablass bedeutet das, dass man sich Ablass wurde von der katholischen Kirche als Urkunde sozusagen verkauft und damit konnte man sich von einem Teil seiner Sünden freikaufen. Je mehr man bezahlte, umso mehr wurde einem ein Höllenfeuer erlassen. Das war der sogenannte Ablasshandel und das waren vorgedruckte Urkunden, in die einfach der Name eingetragen wurde und der Zeitraum, für den er bezahlt hat. Diese enormen Einnahmen, vor allem aus Deutschland, kamen allerdings der Kunstgeschichte zugute, denn Julius II. Hat mit den Einnahmen des Ablasshandels die Peterskirche gebaut. Also das in Rom. Das ist natürlich dann ein Gegengewicht gewesen, wo man sagen kann, gut, also die Kunsthistoriker hat durch den Ablasshandel gewonnen. Aber der Ablasshandel war auch die Veranlassung, dass Luther 1517 seine 95 Thesen geschrieben hat. Wir denken immer oder folgen immer dieser romantischen Ansicht, dass Luther mit dem Hämmerchen in Wittenberg an der Kirchenpforte diese 95 Thesen angeschlagen hat. Dem ist nicht so, sondern es ist eine kleine Broschüre, die auch in einer hohen Auflage gedruckt wurde für damalige Verhältnisse, mit diesen 95 Thesen allerdings nicht in Deutsch, sondern in Lateinisch geschrieben, denn sie waren bestimmt für eine Disputatio mit seinen Kollegen, mit seinen geistlichen Kollegen. Also er wollte mit diesen 95 Thesen nicht jetzt das Volk aufwiegeln gegen den Ablasshandel, sondern er wollte auf gleicher Ebene mit seinen geistlichen Kollegen eine Disputatio führen über seine 95 Thesen. Das sind alles Dinge, die damals passiert sind. Oder zum Beispiel Machiavelli hat 1514 seinen Principe geschrieben, ein Buch, das damals enorm wichtig war. Denn er hat ein politisches Buch geschrieben über die Herrschaftsform des Fürsten. Deshalb Principe. Des Fürsten in Italien und ein Musterbeispiel für ihn war Cesare Borgia, der Sohn des Papstes Alexander VI. In seiner Machtfülle, in seiner Skrupellosigkeit, aber Machiavelli befürwortet sogar die Skrupellosigkeit, wenn sie zum Machterhalt dient für den Fürsten. Also solche Dinge sind damals alles entstanden und das zeigen wir in einer ersten Abteilung.
Der Machiavelli quasi Blaupause vom Herzog Ulrich?
Letzten Endes ja. Also diese Publikation ist erst 1534 publiziert worden, obwohl sie 1514 geschrieben wurde. Aber erst 1534 ist sie dann publiziert worden nach seinem Tod. Und es ist durchaus, sie wurde natürlich verschlungen an den Fürstenhöfen Europas. Und es war durchaus möglich, dass auch der Herzog Ulrich dieses Traktat für sich als Vorbild genommen hat.
Und der protestantische Pietismus war hier noch in weiter Ferne damals.
Ja, jetzt sind wir schon etwas weiter. Also 15 Jahre regierte das Haus Habsburg in Württemberg. Und wie gesagt, auf eine sehr liberale Weise und dem Vertrag entgegenkommende Weise. 1534 waren dann die politische Lage so, dass Habsburg sich eher auf den Mittelraum konzentrierte und vor allem auch bedrängt war durch die Türkengefahr im Osten. Also die Türken kamen gen Wien gezogen, 1529 und 1532, haben Wien belagert. Das war natürlich für die Habsburger sehr schwierig Und da konnten sie sich relativ wenig noch um ihr Herzogtum Württemberg kümmern, weil es also eines unter vielen war. Und diese Chance nahm dann Ulrich wahr, indem er sich mit den Protestanten verbündete, mit den protestantischen Fürsten. Auch das muss man sich vorstellen, durch Luther kam dann die Kirchenspaltung sehr rasch, auch im Reich. Das Kaiserhaus war absolut katholisch. Im süddeutschen Raum waren die Fürsten meistens, blieben die Fürsten meistens katholisch. Im Norddeutschland und im Ostdeutschland wurden sie zum Teil protestantisch, um sich eben abzusetzen von ihrem obersten Dienstherrn, Herrn des Kaisers. Und wurden protestantisch und das gab natürlich für Karl V. vor allem eine schwierige politische Situation, dass er auf der einen Seite diese Zentralgewalt Habsburg erhalten musste im Reich. Auf der anderen Seite musste er seinen Fürstenkollegen dann auch gewisse Freiheiten gestehen, was ihre Glaubensausübung angeht. Und da entstand eben dann ein ziemlicher machtvoller Block von protestantischen Fürsten, die den Ulrich unterstützten für seine Rückkehr. Allerdings musste er zugestehen, dass er protestantisch wird. Und so kam also nach Württemberg dieser Protestantismus, den er dann eingeführt hat. Sie haben ihm geholfen, sie haben vor allem der Landgraf von Hessen hat ihn begleitet dann auf seinem Eroberungszug gegen die habsburgischen Kräfte, gegen die Reichsstädte und haben ihn dann wieder installiert als Herzog in seinem angestammten Land. Allerdings musste er einen sogenannten After-Lehensvertrag unterschreiben. Das ist ein Lehensvertrag mit dem Kaiser, der sehr eng gefasst war. Er musste zum Beispiel regelmäßig Report leisten nach Wien oder nach Innsbruck, wo der Kaiser saß. Was in dem Land passiert. Er musste zugestehen, dass wenn einer seiner Nachfolger keine Erben hat, keinen männlichen Erben hat, dann ging das Herzogtum wieder zurück an Habsburg. Also das sind Zugeständnisse, die man als After-Lehensvertrag bezeichnet. Er ist also noch geringer wertig als ein Lehensvertrag.
Also er war ein paar Jahre im Exil.
Er war 15 Jahre im Exil, wurde sehr unterstützt von Franz I. von Frankreich, vom König von Frankreich und kam dann 1534 wieder zurück ins Ländle.
Mit dem Protestantismus.
Mit dem Protestantismus und dem späteren Pietismus.
Das spüren wir bis heute.
Obwohl er noch nicht endgültig diesen Protestantismus eingeführt hat. Das war dann erst sein Sohn Christoph.
Götz Adriani heute im Lokalmagazin. Wir sprechen über 1514 Macht, Gewalt, Freiheit, die Ausstellung in der Kunsthalle Tübingen, der Vertrag zu Tübingen in Zeiten des Umbruchs. Über fast 300 Ausstellungsstücke aus 5 Jahrhunderten auch, kann man schon so sagen. Ja?
Bis zu Warhol.
Wie sind Sie da rangegangen bei der Konzipierung? Wir haben jetzt gehört, okay, das Zeitgeschehen, der Kontext der Zeit und wie kann man das weiter dann sortieren und in eine sinnvolle Ordnung bringen?
Also ich habe vorher schon erwähnt, dass dieser Vertrag fast 300 Jahre Gültigkeit hatte und dass die württembergische Geschichte letzten Endes immer geprägt war durch die Auseinandersetzung der Herzöge mit der Landschaft, mit den Bürgern, um Rechte und Pflichten in diesem Vertrag. Und vor allem im 17. und 18. Jahrhundert, also während der Zeit des Absolutismus, auch in Württemberg, versuchten die Herzöge immer wieder, diesen Vertrag kaltzustellen, um ihre absolute Macht ausleben zu können. Vor allem Karl Eugen war es, der immer wieder versucht hat, den Vertrag endgültig ad acta zu legen. Und da trat dann was ich habe deshalb Warhol erwähnt, da trat dann Friedrich der Große von Preußen auf, der sich an die württembergische Geschichte seines Hauses Hohenzollern durchaus erinnerte und zwang als protestantischer Fürst zusammen mit dem König von England und dem König von Dänemark, den großen protestantischen Mächten, den württembergischen Herzog Karl Eugen den Vertrag einzuhalten. Also der spielte schon weltpolitisch auch im 18. Jahrhundert noch eine Rolle, dass eben ein württembergischer Herzog von Großmächten, europäischen Großmächten gezwungen wurde, nicht nur vom Kaiser Josef in Wien, sondern auch vom König Friedrich dem Großen in Berlin, diesen Vertrag einzuhalten. Und da gibt es den sogenannten Erbvergleich, wo sich der Herzog verpflichten muss. Alle Punkte von 1514 werden da aufgelistet. Die Form des Vertrages wird gedruckt. Und er musste sich verpflichten, eben genau diesen Vertrag einzuhalten. Also das nur zur Nachwirkung des Vertrags. Der Vertrag selber, was auch interessant ist, ist nicht mehr erhalten. Also es gab zwei Exemplare, handgeschrieben auf Pergament, das eine Exemplar an den Herzog ging, der hat es wahrscheinlich sofort vernichtet, weil es ihn nicht interessiert hat und er auch nicht das in seinen Akten haben wollte. Das andere Exemplar ging an die Landstände und wurde bis 1944 im Stuttgarter Landschaftshaus, wo also die Landstände tagten, aufbewahrt und bei der Bombardierung wurde dieser Vertrag zerstört und es gibt nur noch einen verkohlten Rest an Siegeln, ein wirrer Haufen an Siegeln, wo man vermutet, dass das ursprünglich der Vertrag war. Was wir heute haben, ist ein Jahr später entstanden, nämlich 1515, hat der Herzog und die Landstände zur Publizierung des Vertrags eine Nachschrift drucken lassen. Also keine handschriftliche Form, sondern einen Nachdruck, einen Buchdruck, 8 Seiten lang, wo der Vertrag, die Bestätigung des Herzogs und die Bestätigung des Kaisers abgedruckt wurden. Und diese gedruckte, in etwa 50 Exemplaren gedruckte Auflage, wurde dann an die württembergischen Amtsstädte verteilt, dass jede Amtsstadt sozusagen ihren eigenen Tübinger Vertrag hat.
Das reicht aber noch nicht für die ganze Ausstellung.
Eine zentrale Figur der Ausstellung ist natürlich Kaiser Maximilian I., der eben Lehnsherr des Herzogs war, der diesen Vertrag veranlasst hat, der seine wichtigsten Kommissäre nach Tübingen geschickt hat, um den Vertrag zu entwerfen. Also die wichtigsten Berater, zum Teil aus Innsbruck, zum Teil aus Wien, wurden nach Tübingen abgesandt, um den Vertrag zu formulieren, auch im Sinne des Kaisers zu formulieren. Und der Kaiser war natürlich nicht nur als Realpolitiker wichtig, sondern auch in der Kunstgeschichte nicht uninteressant, denn er war der erste Medienpolitiker im modernen Sinne. Er hat die neuesten Medien ausgenutzt, sprich den Buchdruck und den Holzschnitt zur Propaganda seiner Person, seiner Taten, seines Ruhms, seiner Familie. Und hatte die wichtigsten Künstler seiner Zeit, von Dürer bis Altdorfer, Burgmeier und so weiter, eingeladen an diesen Folgen von einem Triumphzug, von einer Triumphpforte teilzunehmen und dafür Holzschnitte zu entwerfen. Also er wollte wie ein moderner Politiker eine Medienform finden, die hohe Auflagen erlaubt, dass sie im Reich verbreitet werden kann. Und da zeigen wir zum Beispiel die einzige Fassung des sogenannten Triumphzuges, eine Holzschnittabfolge, wo der Triumphzug des Kaisers gezeigt wird. Triumphwegen mit Gefangenen, mit eroberten Gebieten und so weiter. Also Triumph der Familie Habsburg, aber auch des Kaisers wurde da dargestellt von Dürer und Altdorf und anderen. Und wir haben die einzige Form, die farbig ist. Normalerweise waren die Holzschnitte schwarz-weiß, sie wurden nicht farbig gedruckt. Diese Form, die in Graz ist, ist die einzige, die später koloriert wurde im 18. Jahrhundert. Und zwar auf Betreiben der Nachkommen Kaiser Maximilians, nämlich Maria Theresias. Sie hat veranlasst, dass dieser in Graz befindliche Triumphzug des Kaisers farbig gefasst wird. Also solche Dinge spielen natürlich in der Ausstellung eine Rolle. Oder wir zeigen die einzige Chronik, die den Bauernkrieg darstellt. Also der Bauernkrieg war während der habsburgischen Herrschaft in Württemberg ein zentrales politisches Aufbegehren der Bauern gegen die Herrschaft. Das hat jetzt nichts mit dem armen Konrad von 1514 zu tun, sondern das war eine eigene Bewegung, letzten Endes gegen Habsburg, gegen die Herrschaft der Fürsten in den einzelnen Ländern. Und Habsburg hat dann ganz bewusst den Druckseß von Waldburg, Georg Druckseß von Waldburg, einen Adeligen aus dem Oberland, eingesetzt, um diese Bauernaufstände niederzuschlagen. Und das geschah 1500, 1725 in Böblingen. Da wurde also dieses Bauernheer, das sehr viel größer war als die kaiserlichen Truppen, brutal niedergeschlagen. Und das einzige Dokument zu dieser, das wichtigste Dokument zu diesen Bauernkriegen ist eine Chronik, die sich heute noch im Besitz der Fürsten von Waldburg befindet, wo ein Abt aus der Gegend von Ravensburg schildert, wie sein Kloster von Bauern belagert wird, wie es geplündert wird, wie die Bauern dort herrschen in diesem Kloster und wie es dann dank der Hilfe von Georg Truchseß von Waldburg wieder zurückerobert wird. Das ist also eine Chronik, die relativ groß ist, mit sehr viel Zeichnungen und Texten zu diesem Bauernkrieg in Oberschwaben.
Sie haben fast 300 Ausstellungsstücke aus verschiedenen Jahrhunderten und überall aus der Welt verteilt, zum Teil wahrscheinlich wirklich noch bei den Adelshäusern ne, verblieben. Wie sind Sie da rangekommen? Wie haben Sie das bewerkstelligt, dass die jetzt alle in der Kunsthalle zu sehen sind?
Ach Gott, das ist natürlich eine Sucherei. Zunächst muss man mal suchen, wo die Objekte sind und dann muss man sich eben herantasten an die Privatbesitzer, aber auch an die Kollegen an den öffentlichen Häusern. Damit haben wir angefangen. Wir haben zunächst mit Wien angefangen, wo eben im Kunsthistorischen Museum in Albertina der grafischen Sammlung, der großen kaiserlichen grafischen Sammlung, Hauptstücke liegen und die haben wir zunächst erfragt und auch alle bekommen. Zum Beispiel sehr schöne Rüstungen, eine sehr schöne Rüstung von Herzog Ulrich, eine Rüstung von Georg von Frundsberg, einfach aus der Zeit um 1514.
Mit denen haben die echt gekämpft? Oder nur Schau?
Im Grunde waren es dann eher Rüstungen, denn sie sind kaum mit diesen Rüstungen, die ja sehr unhandlich waren, mehr in 1514 nicht mehr in Krieg gezogen oder 1550. Das war zu spät, aber es waren natürlich Dokumente. Und was eben auch interessant ist, dass die Habsburger, der Sohn oder Enkel von Erzherzog Ferdinand, vom späteren Kaiser Ferdinand I., der hat in Ambras bei Innsbruck eine Riesensammlung aufgebaut. Und in diese Sammlung gehörten auch die Rüstungen seiner Gegner, der Gegner der Habsburger. Und da waren sie souverän genug, haben auch die Rüstung des Herzogs von Württemberg dann angefragt, ob sie die ankaufen können oder ob der Herzog, sein Nachfolger, die dann zur Verfügung stellt für diese wunderbare Sammlung an Rüstungen. Und er hat sie zur Verfügung gestellt. Deshalb ist diese Rüstung heute nicht mehr in Stuttgart im Landesmuseum, sondern eben in Wien in der Rüstkammer.
Als Gegner.
Als Gegner sozusagen. Als Hommage an den großen Feldherrn, der er durchaus war, Ulrich.
Wie passt der Warhol und auch Sigmar Polke dann noch in diese Reihe?
Also Warhol hat eben dieses wunderbare Porträt von Friedrich dem Großen geschaffen. Und deshalb ist es naheliegend, ich habe vorher erklärt, warum Friedrich der Große eben so einen Stellenwert hat. Bei Polke ist es anders, der hat sich sehr intensiv mit Maximilian befasst, mit dessen Aufträgen an Dürer zum Beispiel, an den Triumphzug, und hat dann aus diesen Ornamenten, die Dürer oder Altdorfer geschaffen hat, als Schmuckornamente für ein Gebetbuch etwa Kaiser Maximilians, hat er sich ein Detail herausgenommen, das dann groß zum Bild gemacht. Also es ist eine sehr persönliche Beziehung von Sigmar Polke zu Kaiser Maximilian, zu Dürer, zu Altdorfer, und daraus entstanden dann diese ornamentalen, abstrakten Bilder.
Das ist ja so bei stadtgeschichtlichen Jubiläen, da ist oft eigentlich dann das Stadtmuseum dann automatisch zuständig. Wie kam es dazu, dass die Kunsthalle sich dieses Jubiläum dann anheim gedeihen lassen konnte?
Also im Stadtmuseum werden ja auch Dinge jetzt im Sommer gemacht. Bei uns war es so, dass ich mich bereit erklärt habe, das zu machen, allerdings unter der Voraussetzung, dass es kein stadtgeschichtliches Thema wird, sondern ein europäisches Thema. Und da brauchte man einfach auch die Kontakte zu den Kollegen an europäischen Häusern.
Jetzt haben wir auch den armen Konrad, der immer wieder als Ursprung auch gilt für den Vertrag im Endeffekt. Da sagen dann viele Leute, der Vertrag hat im Endeffekt nur das Unrecht zementiert und den dürfte man nicht so groß feiern.
Ja, also das war schon eine Diskussion des 19. Jahrhunderts, auch in der Ausstellung zu sehen. Da gab es auf der einen Seite nachdem der Vertrag eben nicht mehr Verfassung war, seit 1805 gab es 1819 dann eine neue Verfassung unter König Wilhelm. Und da entstand natürlich bei der Entwicklung dieser neuen württembergischen Verfassung, entstand schon eine Diskussion zwischen den Landeskindern. Ist es rechtens, dass man den alten Vertrag abschafft und eine neue Verfassung macht? Und Sie kennen vielleicht das gute alte Recht von Uhland, dieses Gedicht, wo er das gute alte Recht preist. Das ist natürlich reine Romantik. Oder Liechtenstein von Hauff, wo Herzog Ulrich so als der gute Fürst interpretiert wird. Das sind alles romantische Ansichten, gegen die sich Hegel zum Beispiel gewandt hat. Hegel hat durchaus gesehen, was dieser alte Vertrag gebracht hat, aber hat auch gesehen, dass er ein modernes Württemberg des 19. Jahrhunderts nicht mehr tragbar war. Zumal das Land ja um ganz Oberschwaben ergänzt wurde, als Königreich, dank Napoleons Gnaden. Also er hat dann als erster dafür plädiert, dass das alte Recht abgeschafft wird und ein neues Recht, ein neuer Verfassungsvertrag kommt. Und darauf hat Engels dann aufgebaut. In einer Zeitschrift zusammen mit Marx herausgegeben, schreibt er über die Bauernaufstände. Und er sagt genau das, was Sie vorher angedeutet haben. Es war ein Deal, heute würde man sagen, ein Deal zwischen dem Herzog und den Bürgern, den reichen Bürgern auf der einen Seite, aber auf Kosten des kleinen Mannes. Und das kann man durchaus so sehen oder ist durchaus realistisch, absolut. Wobei der gemeine Mann eben dieses Recht des freien Zugs oder der Gerichtsbarkeit durchaus auch hatte.
Das galt nicht nur für die Bürger.
Das galt nicht nur, sondern das galt für jeden Untertanen. Und er hat natürlich in diesen Nebenverträgen auch gewisse Rechte, was das Jagd- und Fischereirecht angeht, bekommen.
Der arme Konrad war im Remstal. Gab es irgendwas Vergleichbares auch hier direkt in Tübingen, um Tübingen rum?
Es gab auch Bauernaufstände. Es gab Bauernaufstände unmittelbar vor dem Landtag in Tübingen, wo also der Vertrag beschlossen wurde. Also das zogen 500 Bauern etwa vom Steinlachtal vor die Tore Tübings, aber konnten dann abgehalten werden. Das gab es schon, aber nicht so wild wie im Remstal. Ja. Also es gab um 1514, 1513 gab es den Bundschuh in Baden, der erste große Bauernaufstand, dann 1514 den armen Konrad und 1525 die großen Bauernkriege.
Wie hat sich der Vertrag denn auf die Situation der Bauern konkret dann auch ausgewirkt? Nochmal, also in der die Niederschlagung zum einen und zum anderen die Umsetzung auch.
Also es konkret nur sehr am Rande. Denn die Nutznießer waren wirklich die reichen Bürger. Und das blieb 300 Jahre so. Also die Bauern hatten dann auf der ganzen Linie schon das Nachsehen. Gerade auch in Zeiten des Absolutismus, wo dann wieder das absolute Herrschaftsrecht eingeführt wurde, war eine Demokratisierung in unserem Sinne nicht zu denken.
Was gibt's denn an Ausstellungsstücken gerade von Seiten des armen Konrads oder der Bauern? Die haben ja
also es gibt
nicht so die Möglichkeiten. Ne?
Eben, es gibt nur eine Schrift, die wir haben aus Berlin, aus der Bibliothek in Berlin, der Staatsbibliothek. Ein kleines Heftchen, wo außen der arme Konrad dargestellt ist. Also unter armen Konrad darf man sich jetzt nicht armen im finanziellen Sinne denken, sondern der an Rechten arme Konrad. Und Konrad ist das, was Hinz und Kunst ist. Konrad war der üblichste Name, deshalb hieß es der arme Konrad. Aber der an Rechten arme Konrad, nicht der finanziell arme. Denn es waren durchaus begüterte Handwerker, Bürger der Städte, verbandelt mit diesem Bauernaufstand, mit dem armen Konrad. Oder auch Geistliche.
Da gibt es
eine Schrift, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, einen kleinen Holzschnitt, wo dieser Konrad dargestellt ist und auch kurz die Ziele des armen Konrads aufgelistet worden sind, aus der Zeit 1514. Aber sonst gibt es gar nichts.
Was waren die Ziele des Aufstandes?
Die Ziele waren absolut revolutionär, die Beseitigung der Herrschaft. Also das war schon radikal demokratisch, muss man sagen.
Aber das hat noch gedauert.
Ja. Aber das hat noch gedauert und aber es war schon die erste große revolutionäre Bewegung.
Haben Sie Lieblingsstück unter den fast 300?
Ja, es ist zum Beispiel ist es interessant, es ist ein kleines Notizbuch davon, Erzherzog Ferdinand. Also Ferdinand, der Bruder von Karl dem V., wurde vom Kaiser eingesetzt, hier ein bisschen die Familie zu repräsentieren im Herzogtum Württemberg. Und es gibt ein kleines Notizbuch, oder ich muss vorausschicken, dieser Ferdinand wurde im Gegensatz zu Karl dem V., der in den Niederlanden aufgewachsen ist, ihre Eltern sind früh gestorben, beziehungsweise seine Mutter, Johanna die Wahnsinnige, war nicht fähig, die Regierung zu übernehmen. Und deshalb wuchs Karl der V. in den Niederlanden auf bei seiner Tante, die dort Reichsstatthalterin war. Und er wurde mit 10 Herzog von Burgund, mit 16 König von Spanien und mit 20 Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Also auch diese Dinge muss man sich vorstellen. 20-Jähriger wurde der oberste Repräsentant des Landes. Und sein Bruder wuchs nicht in den Niederlanden auf, sondern in Spanien bei seinem Großvater Ferdinand, König Ferdinand. Und als die beiden zusammenkamen, nach vielen Jahren konnten sie sich gar nicht verständigen, weil der eine nur Niederländisch sprach und der andere nur Spanisch. Und beide wurden sie dann Herzog des Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Und von diesem spanischen Infanten Ferdinand ist ein kleines Notizbuch da, wo also die ganzen Wappen verzeichnet sind, dieses Infanten, die ganzen spanischen, burgundischen, herzoglichen Wappen und in der Mitte ganz klein das Herzogtum Württemberg, die Hirschstange des Herzogtums Württembergs. Also da sieht man, wie die Habsburger durchaus diesen Titel auch offiziell getragen haben. Und man muss immer sagen, bis 1918, also bis zum Untergang der Monarchie, der Donaumonarchie, haben sämtliche habsburgischen Könige und Kaiser unter den vielen Herrschaftstitulaturen, die sie haben, immer den Titel eines Fürsten zu Schwaben getragen. Ein völlig fiktiver Titel. Das Herzogtum Schwaben gab es nicht mehr. Aber sie haben den Titel ganz offiziell getragen, weil sie immer noch den Anspruch hatten, dass sie die Herzöge von Schwaben sind.
Da könnte man ja meinen, Tübingen und Württemberg wären früher sehr viel bedeutsamer gewesen oder zumindest auch die internationale Wahrnehmung. Wie ist es jetzt in der Folge der Ausstellung? Wie ist da die Wahrnehmung? Wie weit reicht die?
Sie meinen jetzt mit der Ausstellung oder Sie meinen mit der tatsächlichen Wahrnehmung?
Ich meine jetzt eher die Ausstellung.
Die wird ganz ordentlich besucht, aber es ist kein großer Renner. Das ist dann doch ein zu spezielles Thema. Auch für junge Leute ist es wahrscheinlich zu schwierig oder zu speziell, sich jetzt in diese Zeit vor 500 Jahren einzudenken.
Aber wie würden Sie es jetzt vielleicht noch mal ein bisschen bewerben, anpreisen?
Also anpreisen kann man die Ausstellung schon deshalb, weil es ein Panorama ist dessen, was in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, aber auch im 16., 17. und 18. Jahrhundert in Württemberg, aber auch im Reich passiert ist. Und wie gesagt, diese europäische Dimension des Vertrages, der eine große Rolle gespielt hat, deshalb eben auch dieser Einsatz von Friedrich dem Großen, der wird vielleicht zu wenig wahrgenommen.
Die Ausstellung geht noch bis zum 31. August und dann muss die Kunsthalle wieder zumachen.
Dann müssen wir wieder zumachen, weil wir dann weiter saniert werden.
Was kommt da alles noch? Wie lange dauert es dann?
Ich hoffe, dass es ein halbes Jahr noch dauert.
Und dann soll wieder der reguläre Betrieb
dann
laufen?
Dann muss der reguläre Betrieb laufen, ja.
Und Sie sind auf der Suche schon ich jetzt nach einem neuen Kurator?
Genau.
Gibt es da schon was Spruchreifes?
Nein, gar nicht.
Aber Sie führen schon Gespräche?
Das muss ausgeschrieben werden.
Und genau, haben Sie schon ein paar Bewerbungen da?
Nein, ist auch noch gar nicht ausgeschrieben.
Und das Profil, was wünschen Sie sich
von neuen Kurator? Einen vor Ideen sprudelnden Kollegen oder Kollegin.
Dann sind wir mal gespannt, was da dann auf uns zukommt. Jetzt erstmal noch bis 31. August 1514, Macht, Gewalt, Freiheit, der Vertrag zu Tübingen in Zeiten des Umbruchs, die Ausstellung in der Kunsthalle Tübingen. Das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Vielen Dank, dass Sie da waren, Götz
Adriani. Ich danke Ihnen.